Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 6. Erwachsenenbildung im Umbruch, Zukunft gestalten zwischen Wandel und Stabilität. Vieles ist aktuell im Wandel, gesellschaftlich, technologisch, strukturell. Strategische Planung ist nur noch auf Sicht möglich, die großen Entwicklungslinien erscheinen viel zu unscharf, unvorhersehbare Ereignisse und durchrüttelnde Krisen häufen sich. Dies betrifft natürlich auch die Erwachsenenbildung, und zwar auf vielen verschiedenen Ebenen. Doch was macht diese Entwicklung mit den Einrichtungen, die Bildungsangebote planen? Mit den Menschen, die in der Erwachsenenbildung arbeiten? Mit der Interessensvertretung, die versucht, an der Gestaltung der Rahmenbedingungen mitzuwirken? In dieser 6. Podcast-Staffel von Epale Insights erkunden wir, wie es aktuell um die Erwachsenenbildung steht, wohin die Reise gehen kann und wohin sie idealerweise gehen sollte. Folge 1. Erwachsenenbildung, Rückblick und Standortbestimmung. Seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich nun mit der Erwachsenenbildung. Im Studium, als Mitarbeiterin in Einrichtungen und im Verbandswesen, als Lehrbeauftragte und freiberufliche Dozentin, als Podcasterin, als Moderatorin von Fachkonferenzen, als Gutachterin und auch in der Begleitung von Team- und Strategieentwicklung. Und so spannend und bereichernd ich dieses Arbeitsfeld nach wie vor finde, denn hey, es gibt schließlich nichts Großartigeres, als Entwicklungsprozesse zu begleiten und Lernen möglich zu machen, irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass in der Erwachsenen- und Weiterbildung vieles nicht mehr so richtig zusammenpasst. Es knirscht an allen Ecken und Enden. Es ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Und auch wenn dieses erste Themenquartal 2026 bei Epale unter dem Stichwort Zukunftsfähigkeit steht, habe ich mich in dieser Podcast-Staffel entschieden, der Frage nachzugehen, ob die Erwachsenenbildung vor einem Umbruch steht. Denn ich möchte mit meinen GesprächspartnerInnen dahin schauen, wo es knirscht. Doch bevor wir wirklich dahin gehen, wo es weh tut, ist es erst einmal gut, eine Standortbestimmung vorzunehmen. Wie also steht es um die Erwachsenenbildung aktuell? Hier kommt direkt die erste Einschränkung, und zwar von Bert Butz. Bereits seit etwa 30 Jahren beschäftigt er sich in wechselnden Funktionen mit der Erwachsenen- und Weiterbildung und ist zurzeit beim Bundesinstitut für Berufsbildung für die nationale Weiterbildungsstrategie tätig.
Die Weiterbildung ist extrem breit aufgestellt, sodass ganz vieles darunter fällt, sodass man kaum sagen kann, wie steht es um ein bestimmtes Feld. Und das ist auch das, was viele Leute einerseits als Chance ansehen, dass die Weiterbildung so breit aufgestellt ist, dass man deshalb, wenn man lange genug sucht und gut genug sucht, immer das Passende für sich finden kann. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man einen Haufen Nadeln vor sich hat, ist zwar die passende drunter, aber sie zu finden ist dann nicht ganz so leicht. Das heißt, diesem ganzen Bereich fehlt die Struktur, die es dann teilweise den Teilnehmern möglich macht, sich überhaupt inhaltlich zu orientieren. Und auch die Zusammenhänge fehlen zwischen den einzelnen Weiterbildungen, um inhaltlich also wirklich eine, sagen wir mal, Weiterbildungskarriere auch zusammenzustellen. Genauso trifft es eigentlich auch zu auf die Fördermöglichkeiten, die genauso unübersichtlich sind.
Erwachsenenbildung ist also nicht so leicht zu durchschauen. Viele Bereiche, Themen, Zuständigkeiten. Und da dieser Bildungsbereich die gesamte erwachsene Bevölkerung anspricht, also auch ein riesig großer Bereich, oder?
Ja, also ich verwende so in letzter Zeit, also ein paar Aufsätze habe ich das auch schon mal gemacht, so dieses Bild von Michael Ende, Turtur, der Scheinriese. Also so diese Figur, so aus der Ferne sieht das eigentlich sehr groß und sehr toll aus. Beim genauen Blick merkt man dann durchaus, vieles verkleinert sich dann.
Bernd Keplinger beschäftigt sich ebenfalls schon etwa 30 Jahre lang mit der Erwachsenen- und Weiterbildung und blickt als Professor für Weiterbildung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen aus einer analytisch-deskriptiven Perspektive aufs Feld. Was also hat es mit dem Scheinriesen Erwachsenenbildung auf sich?
Also wir hatten eine Weiterbildungsbeteiligung 1991 in Gesamtdeutschland damals von 37%. Heute sind wir so bei knapp 60%, also es hat sich deutlich gesteigert. Es sind auch einiges an Gesetze, Bildungszeitregelungen entstanden in Bundesländern. Es wurde nirgendwo abgeschafft, Novellierungen von Gesetzen. Für viele Menschen ist Erwachsenenbildung, Weiterbildung so alltäglich manchmal geworden, dass sie vielleicht manchmal auch einen Effekt haben, dass dir das schon gar nicht mehr als quasi ihnen einfällt, also weil es so alltäglich ist. Insofern ist es vieles, glaube ich, auch positiv. Also es gab eine große Expansion des Bereichs. auch viel mehr Player in Anführungszeichen, die sich da jetzt bewegen. Jetzt mit KI-Plattformen haben wir nochmal wieder neue Player, Akteure, die da reinkommen. Also es interessieren sich durchaus viele. Einige vermuten da auch die Goldgrube. Insofern haben wir einiges, so, wo ich sagen würde, wie gesagt, der Riese, es ist durchaus beeindruckend und so manche Sonntagsrede so zum Erwachsenenbildung und wir müssen heute alle lebenslang lernen und Halbwertszeit des Wissens und Sonstiges, was da auch mal so verwandt wird, da ist auch durchaus was dran. Das ist so die positive Seite, die negative Seite oder weswegen auch Scheinriese. Also man sieht schon deutlich die Unterfinanzierung in vielen Teilen des Erwachsenenbildungsbereichs. Also ich würde auch gar nicht von Erwachsenenbildungssystem sprechen wollen, sondern wirklich Bereich. In dem Sinne sind ganz verschiedene Teilbereiche, Teilsysteme, wo sich die Akteurinnen und Akteure teilweise auch gar nicht als eine Gruppe verstehen.
Fragmentiert und unterfinanziert also. Und dazu auch in großer Konkurrenz zu anderen Bildungsbereichen, zum Beispiel zur frühkindlichen Bildung, die als gesellschaftliche Pflichtaufgabe definiert ist.
Das sind ja durchaus auch politische Entscheidungen. Also politische Entscheidungen, wo man dann angefangen von bildungsökonomischen Befunde, die dann so ausgelegt wurden, wenn ich 1 Euro in die frühpädagogische Förderung stecke, dann würde der sich mehr auszahlen als 1 Euro in die Erwachsenenbildung, die dann auch so politisch übersetzt wurden und interpretiert wurden.
Und die Mittel, die dann für die Erwachsenen- und Weiterbildung noch zur Verfügung stehen, werden mittlerweile ganz anders gesteuert als noch zu früheren Zeiten. Und das vermutlich nicht nur aus sachlichen Gründen, sondern auch, um öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken.
Oft auf diese eher Grundfinanzierung runterzufahren oder auf Minimum zu fahren und sehr stark in diese Projekte, Programme zu gehen, was ja auch attraktiv ist für eine Politikerin und Politiker, wenn sie neu irgendwo ein Amt in irgendeinem Ministerium antreten. Ich habe ein neues Forschungsprogramm oder Anwendungsprogramm, Alpha-Dekade, ich kann Geld ausstreuen, bewerbt euch, stellt Anträge, die Presse berichtet schön darüber, es gibt ein tolles Foto, Interview in der Tagesschau mit einer Ministerin. Also das sind ja dann auch so Mechanismen, wie auch Politik kurzatmig funktioniert und auch teilweise auch medial dafür auch belohnt wird. Also das, ich sag mal, die Kärntnerarbeit, irgendwie Grundstrukturen zu erhalten, zu pflegen, hat häufig nicht so ein Medienecho wie jetzt irgendwas Neues. Da ist jemand, der bringt neuen Wind, ist aktiv, tut was. Also das sind so politische Entwicklungen, die sich da auch, glaube ich, verschoben haben.
Eine Institution, die sich schon seit mehr als 100 Jahren allen politischen Entwicklungen zum Trotz als die Einrichtung der Erwachsenenbildung etabliert hat, ist die Volkshochschule. Deutlich wurde mir das schon zu Beginn meines Studiums der Erwachsenenbildung, mit dem nicht viele Menschen etwas anfangen konnten. Erwachsenenbildung? Was machst denn du damit? Ist das wirklich ein Beruf? Diese Frage wurde mir sehr oft gestellt. Und wenn ich dann sagte, naja, zum Beispiel in einer Volkshochschule arbeiten, dann war mein Gegenüber zufrieden, denn das klingt so schön konkret. Dabei, und das haben wir ja jetzt schon gehört, ist die Erwachsenenbildung vielfältig. Und auch die Herausforderungen, vor denen Volkshochschulen stehen, sind überhaupt nicht einfach. Das bestätigt auch Dr. Bettina Waffner, die als Referentin im Grundsatzreferat des Deutschen Volkshochschulverbands tätig ist.
Naja, wir stehen sehr deutlich vor einer Herausforderung, nämlich der Zunahme von demokratiefeindlichen Kräften. Und das erleben wir ja in unserem gesellschaftlichen Kontext generell. Also wir erleben zunehmende Polarisierungen. Und das kommt natürlich in den Kursen der Volkshochschule ganz direkt an, diese Beobachtungen. Also in den Kursen und Veranstaltungen erleben wir, wie schwierig der Umgang mit Meinungsvielfalt ist. Wir müssen uns also als die klassischen Orte des Dialogs, die wir auch sein wollen, müssen wir uns auch die Frage stellen, und wo gibt es denn da Grenzen? Wir müssen Klarheiten schaffen dazu, was bedeutet unser Neutralitätsgebot, was wir haben, und unsere Werteorientierung. Wir haben Grenzen darin. Neutral bedeutet nicht, wir lassen alles zu, sondern wir sind werteorientiert. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir sind überparteilich, wir sind nicht konfessionsgebunden. Aber woran wir uns orientieren, sind die verfassungsmäßig festgeschriebenen Menschen- und Grundrechte. Und da auch klare Grenzen zu setzen, das ist eine der großen Herausforderungen für jede einzelne Einrichtung, für uns als Verband, für die Landesverbände wahrscheinlich genauso, als ein Punkt. Ich würde aber noch einen zweiten Punkt machen wollen, und das sind Finanzierungsunsicherheiten. Ganz besonders kritisch ist das im Integrationskursbereich. Also es gibt eine deutliche Reduzierung der Mittel für Integrationskurse. Die Planung für 27 sieht nochmal eine Kürzung vor. Und jetzt ganz aktuell kommt ja aus dem Bundesinnenministerium der Vorstoß, dass Integrationskurse nicht mehr für alle geöffnet sein sollen, sondern lediglich für diejenigen, die auch eine Verpflichtung zu einem Integrationskurs haben. Das stellt Volkshochschulen und andere Bildungsträger in dem Feld auch vor existenzielle Fragen. Denn das sind Drittmittelprojekte, diese Integrationskurse. Wenn 40-50% aller Kurse wegfallen in diesem Bereich, dann weiß man, was das für Volkshochschule existenziell bedeutet. Und mal, was bedeutet es noch? Also es bedeutet natürlich noch, dass wir dem Fachkräftemangel, von dem alle sprechen, nicht sehr wirksam entgegentreten, wenn wir den Spracherwerb in den Integrationskursen für zugewanderte Menschen einschränken. Was bedeutet das noch? Deutschland als Einwanderungsland mit ja einem erfolgreichen Integrationssystem wird natürlich quasi aufgelöst dadurch. Sozialkassen werden stärker belastet. All das hängt damit auch zusammen. Und vielleicht noch ein ganz kurzer dritter Punkt. Ich glaube, Volkshochschulen bewegen sich im Spannungsfeld verschiedener Themen. Das ist einmal Digitalisierung und KI. Das ist eben der Fachkräftemangel. Das ist neue Lernformate zu entwickeln. Wir haben gesellschaftliche Transformationsprozesse. Und das bedeutet letztlich eine organisatorische Komplexität, der eine Volkshochschule begegnen muss.
Gleichzeitig benennt sie auch positive Aspekte.
Historisch betrachtet gibt es natürlich eine Tendenz und eine große Entwicklung hin zur Professionalisierung der Institutionen, nämlich durch mehr Hauptberuflichkeit an den Volkshochschulen. Das ist noch ein relativ junges Phänomen, denn erst in 60er, 70er Jahren gab es zunehmend mehr Hauptberufliche in Volkshochschulen. Und auch im letzten Jahrzehnt sind die Stellen für hauptamtlich-pädagogische Mitarbeiter erheblich gestiegen. Volkshochschulen sind eine sehr moderne Institution, die auch in der Corona-Zeit sehr deutlich gemacht haben, wie viel Potenzial sie haben, solch eine Krisenzeit der zu entgegnen und Hilfen anzubieten. Wir haben ganz beeindruckende Zahlen. 6 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Jahr mit 180.000 Kursleitungen. Da kann man sich vorstellen, was das für eine Vielfalt an allgemeiner Weiterbildung bedeutet. Und natürlich eine starke Infrastruktur. Also flächendeckend in Volkshochschulgebäuden, in Außenstellen, an Orten mit Kooperationspartnern, wo überall Bildungsangebote von Volkshochschulen stattfinden.
Licht und Schatten liegen also eng beieinander. Der Innovationsdruck ist hoch. Das erlebe ich auch immer, wenn ich Teams in Weiterbildungseinrichtungen beratend begleite. Es ist eine große Leistung, die zahlreichen, zum Teil widersprüchlichen Anforderungen mit knappen Ressourcen zu bewältigen und eine Einrichtung abzusichern. Wie das ganz praktisch aussehen kann, beschreibt Beatrice Bojara-Schachzabel, geschäftsführende pädagogische Leiterin der ländlichen Erwachsenenbildung in Thüringen, und sie blickt zurück auf die Entwicklung ihrer Einrichtung seit der Wendezeit.
Nachdem die Einrichtungen gegründet wurden in den ostdeutschen Bundesländern, gab es da ja vornehmlich erstmal nur berufliche Bildung. Da sind Qualifikationsangebote umgesetzt worden, da sind Weiterbildungen umgesetzt worden. Das heißt, die Leute mussten umgeschult werden. Das hat natürlich am Anfang die Bildung geprägt, die Bildungsangebote, was ja aber ganz weit weg war von dem Bereich der allgemeinen Erwachsenenbildung. Per Satzung sind wir ja immer noch eigentlich eine Einrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung. Als ich dazugekommen bin, war der Bereich der beruflichen Bildung nicht mehr so stark. Dafür aber der Bereich der Jugend. Das heißt, es hat damals diese großen Programme gegeben zur besseren beruflichen Integration von jungen Menschen. Gerade von denen, die irgendwo aus dem System gefallen waren, die keine Ausbildung hatten, keine Arbeit. Da lag die Konzentration einige Jahre sehr groß auf diesem Bereich. Das heißt, auch hier ist die allgemeine Erwachsenenbildung stark in den Hintergrund getreten. War zum einen darin geschuldet, dass eben der Bedarf sehr groß war, diese Projekte umzusetzen. Das waren ja dann Bundesprogramme. Also am Anfang hat man in diese Erwachsenenbildungsträger unwahrscheinlich viel Geld reingegeben und diese Mittel sind nach und nach zurückgegangen und wurden dann aber auch von, ich sage jetzt mal, Länderebene, wurde jetzt erstmal nichts Neues angeboten. Das heißt, man musste erstmal andere Möglichkeiten finden, um die Einrichtung auch zu halten. So ist man dann erstmal in diese Jugendprogramme reingegangen. Und schon da war aber, wie gesagt, für mich immer der Gedanke, wir sind ja eigentlich ein Träger der allgemeinen Erwachsenenbildung. Wir müssen schauen, wie wir da wieder mehr aktiv werden können. Und da kam es uns dann aber zugute, dass unser Ministerium, als dann natürlich aber eben die vielen Menschen aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, wurden dann neue Projektrichtlinien aufgelegt. Das heißt, es startete dann mit dem Bereich der Integration. Und dann war es auch ganz schnell klar, dass auch Bereiche politische Bildung mit dazukommen mussten. Und 2018, 2019 war auch klar, man muss auch den Bereich der Digitalisierung ausbauen. Das heißt, wir hatten dann die Möglichkeit, wieder mehr in der allgemeinen Erwachsenenbildung zu arbeiten. Das heißt, Beratungsangebote zu machen, Sprachunterricht anzubieten, Sozialkompetenzen zu stärken, politische Bildung anzubieten und so weiter und so fort, sodass wir uns aus diesem beruflichen Bereich wieder zurückziehen konnten.
Deutlich wird hier, wie stark aktuelle Ereignisse und politische Entscheidungen die Arbeit der Erwachsenenbildung prägen. Ein schnödes Dienst nach Vorschrift gibt es hier also eher seltener. Stattdessen ist eine andauernde Anpassungs- und Entwicklungsleistung gefordert. Bernd Kepplinger sieht hier aus seiner Metaperspektive heraus durchaus die Gefahr, dass Akteure der Erwachsenen- und Weiterbildung quasi reflexhaft neuen Entwicklungen hinterherhechten, ohne diese kritisch zu hinterfragen.
Klar, wir sind da immer Teil einer Entwicklung oder auch die Wellen sind sehr groß und manchmal kann man sich immer fragen, was kann ich denn da überhaupt machen? Aber ich glaube, es fängt auch schon im Kleinen an. Was macht man da mit? Welche Rhetoriken bedient man mit? Wo schaltet man auch seinen Verstand ein und schwimmt halt nicht auf der Welle? Also ich bin so diesen ganzen Diskurs auch mit Future Skills und wie viele Weiterbildungseinrichtungen da draufspringen. Und meines Erachtens ohne kritische Diskussion, ohne reflektiert, ist denn dieses Future Skills, also es sind ja mehrere Ansätze, es gibt ja verschiedene durchaus, das ist mir schon bewusst, aber wo ich Eindruck habe, also da ist so ein Zeitgeist surfen, ohne große irgendwie hinterfragen, wo ich mir, glaube ich, mehr das einmal wünschen würde, guckt ihr da mal richtig kritisch hin und habt ihr nicht irgendwie auch mal Kritiken daran? Ist es nur allein, weil das jetzt viele machen und da viele Unterstützerkreise hat, dann schon gut? Also für mich ist es häufig so ein Phänomen, ich sag mal, das ist Kaisers neue Kleider.
Gleichzeitig, und da sind wir wieder bei Fragen der Finanzierung und Absicherung, ist es unbedingt notwendig, als Organisation up-to-date zu bleiben, um etwa Projektförderung abrufen zu können. Die Vielfalt der Einrichtungen, Themen und Zuständigkeiten birgt darüber hinaus auch noch eine weitere Herausforderung in sich. Es gibt eine Vielzahl an Ebenen der politischen Steuerung. Kommunen, Länder, Bund, EU, überall werden Themen der Erwachsenen- und Weiterbildung behandelt, überall wird über Ziele, Aufgaben, Finanzen debattiert und das oft genug mit mehr als einer Abteilung oder einem Ministerium. Das politische System ist also ähnlich vielfältig wie das praktische Feld. Und so fungiert beispielsweise die EU vor allem als Diskussionsforum, wie Nela Riel erklärt. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments und unter anderem Sprecherin im Ausschuss für Kultur und Bildung. In dieser Funktion hat sie beispielsweise die Union of Skills mit auf den Weg gebracht.
Genau, die Union of Skills, auf Deutsch Union der Kompetenzen sozusagen, ist ein Vorschlag der Europäischen Kommission gewesen. Wir als Ausschuss für Kultur und Bildung geben da dann unseren Input sozusagen. Und der Vorschlag hat eben erkannt, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern in der Europäischen Union insgesamt viel zu wenig auf genau das gesetzt haben. Man nennt das Reskilling und Upskilling, also dann später im Erwachsenenleben Fähigkeiten schaffen und hinzufügen sozusagen. Das haben wir bisher einfach sehr verpasst in der Europäischen Union. Und Kerngedanke der Union of Skills ist eben einfach, dass wir natürlich immer mehr Fachkräfte, Talents auf Englisch brauchen und die auch theoretisch hier haben. Also wir haben viele Menschen, die durchaus gewillt sind zu arbeiten, die Lust haben auf neue Perspektiven. Aber wir haben es eben bisher nicht geschafft, die so dahin zu bringen. Und auch deshalb, auch bei der Union of Skills, der Gedanke ist eben, wir möchten mehr Menschen wettbewerbsfähig machen. Da geht es wieder um digitale Kompetenzen, aber es geht auch um Kompetenzen, einfach um den grünen Wandel zu schaffen. auch wichtig hier die Basic Skills, also wirklich Basiskompetenzen, denn wir haben doch noch eine große Zahl von auch Erwachsenen in der Europäischen Union, die nicht adäquat lesen, schreiben und rechnen können. Und auch das muss natürlich in der Erwachsenenbildung einfach mitgedacht werden. Und auch das muss mit der Union of Skills angegangen werden. Und das ist so die Grundidee dahinter gewesen.
Dabei ist die Union of Skills keine explizite Marketingkampagne für Erwachsenen und Weiterbildung. Auch Projektförderung sucht man hier vergebens. Vielmehr wurden hier Empfehlungen an die EU-Länder gebündelt, damit diese dann die Rahmenbedingungen für das Lernen Erwachsener noch besser gestalten können. Und auch Ziele wurden definiert.
Ein Ziel zum Beispiel, davon sind wir leider noch weit entfernt, in 4 Jahren, 2030, wollen wir erreichen, dass 60% der Erwachsenen Weiterbildung jährlich machen. Wir sind da aber gerade erst bei 40%. Das heißt, die Union of Skills gibt dieses Ziel vor und ermöglicht uns gleichzeitig mit Partnerinnen in Austausch zu gehen und zu fragen, hey, warum funktioniert es noch nicht und was braucht es? Und dafür ist die Union of Skills gut. Aber wie gesagt, erstmal war das auch eine Analyse der Probleme, die wir gerade noch haben. Es ist alles unter dem Faktor allerdings, wie gesagt, Wettbewerbsfähigkeit und noch nicht so sehr Erwachsenenbildung, auch im Sinne von was möchtest du aus dir herauslernen?
Bereits diese kleine Zusammenschau aus den verschiedenen Interviews, die ich für diese Staffel geführt habe, zeichnet ein vielschichtiges Bild der Erwachsenen- und Weiterbildung. Es gibt Herausforderungen, Spannungsfelder, Lichtblicke, Ideen und, was alle meine GesprächspartnerInnen eint, die Überzeugung, dass es Erwachsenenbildung in der heutigen Zeit wirklich braucht. Und immer wieder blitzt es durch, es braucht auch ein Verständnis davon, was unter Lernen eigentlich verstanden wird und welche Art von Lernen, welcher Inhalt als förderlich angesehen wird. So beschreibt Nela Riel.
Erwachsenenbildung wird gedacht, wenn dann als Weiterbildung. Das heißt, es wird dann auch sehr wirtschaftlich gedacht. Und natürlich freue ich mich, wenn wir durch Erwachsenenbildung nachher auch mehr Wirtschaftsfähigkeit, mehr Wettbewerbsfähigkeit generieren. Das ist ein schönes Ergebnis. Aber ich möchte gern das Denken einmal umdrehen und vom Menschen her denken. Was brauchen die? Was möchten die? Ich hatte gerade digitale Kompetenzen angesprochen. Und da geht es nicht nur darum, auch ältere Menschen wettbewerbsfähig zu machen, sondern ganz einfach, das hatte ich eben auch schon gesagt, ältere Menschen dazu zu befähigen, gesellschaftliche Teilhabe noch zu haben. Und das, also dieser strikte Fokus auf, wenn wir Erwachsenenbildung machen, dann muss es der Wettbewerbsfähigkeit dienen. Das finde ich ganz falsch, denn da kommen wir nämlich genau dahin, dass alles andere dann ein Luxus wird, der für viele Menschen dann einfach hinten überfällt. Und das ist nicht im Sinne einer holistischen Gesellschaft.
Bert Butz bekräftigt diese Ansicht.
Also es ist viel an Weiterbildung passiert, aber es ist eben sehr ungleich verteilt, wer teilnehmen kann, teilnehmen will und wer von diesen Weiterbildungen wirklich profitiert. Ganz banal gesagt, ich auf jeden Fall profitiere in hohem Maße davon, in mich wird investiert, ich habe das Geld selbst rein zu investieren. Wenn ich eine Weiterbildung von meinem Arbeitgeber bekomme, ist gar kein Problem. Wenn ich eine Weiterbildung selbst bezahlen will, dann stehe ich vor dem auch kein Problem, weil ich habe genug Geld und kriege noch die Hälfte davon über die Steuerrückerstattung wieder. Wenn jemand, der als Friseur arbeitet oder halbtags als Verkäufer das machen will, hat er erstens wenig Geld, das zu machen. Zweitens braucht er mehr Arbeitszeit, um sein notwendiges Geld zu erreichen. Und drittens bekommt er auch über die Steuer nichts zurück, weil er kaum Steuern zahlt. Das heißt, für ihn steht immer die Hürde davor, dass er wirklich im vollen Betrag dann zahlen muss. Und das ist irgendwie, glaube ich, nach unserem gängigen Verständnis, wo der Staat eingreifen sollte und wie er seine Mittel einsetzt, nicht als gerecht zu bewerten.
Die bestehenden Rahmenbedingungen und die konkreten Anforderungen sind also in einer Unwucht. Da passt irgendwas nicht mehr so richtig zusammen.
Es ist schon so eine Krise. Also so eine Krise wirklich auch so im wörtlichen, griechischen, ursprünglichen Sinne des Wortes. Da ist ja Krise nicht jetzt Niedergang, sondern Krise ist halt auch so eine Entscheidungssituation, wo sich vielleicht so verschiedene Wege auftun und verschiedene Entwicklungen passieren können.
Bernd Kepplinger bestätigt dies. Statt Umbruch verwendet er das Wort Krise. Und um diesen Zustand noch konkreter fassen zu können, zoomen wir in den nächsten Folgen mal tiefer hinein. Und in der nächsten Folge geht es ganz konkret um die bestehenden Rahmenbedingungen und die Finanzen. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram. Musik von musicfox.com.